Einen schönen guten Morgen oder fast schon Mittag. Ich habe zu meiner Frau schon gesprochen. Also meine Frau fragte mich eben gerade, ob ich Abendmahl eingeplant hätte in meine Predigt. Ja, eine berechtigte Frage. Wir sind heute mit dem Zug gekommen. Das heißt, 20 vor fährt der Zug. Also entweder predige ich jetzt eine halbe Stunde oder ich predige eine Stunde. Ja, es ist. Mal sehen, was gleich passiert. Okay. Die Gemeinde, wie hat das schon ganz gut gesagt. Ich habe erst überlegt, singen wir heute ein Geburtstagslied. Könnten wir machen. Bin froh, dass Willi das erwähnt hätte. Die Gemeinde hat Geburtstag, ja? Ich habe mir die Frage gestellt, die Gemeinde, weil letzte Woche oder vor der Woche hat man kurz den Begriff gehört, die Gemeinde oder generell von Gottes Plan B. Ja, könnt ihr vielleicht erinnern? Gibt es einen Plan B von Gott? Ja, in die Richtung soll das Thema heute gehen. Und bevor wir damit starten, einmal kurz zum Begriff Pfingsten. Warum feiern wir es als Gemeinde? Warum feiern wir dieses Geburtstagsfest? Und welche Parallelen hat das zu einem jüdischen Fest? Das erkläre ich gleich. Weiß jemand, was Pfingsten bedeutet? Ich muss das nachschauen, muss ich ehrlich sagen. Du wusstest, was das heißt. Perfekt. Auch das Griechische? Richtig. Das heißt genau? 50 Tage nach, ganz genau. Wir kennen das vielleicht aus dem Bibelbuch, die ersten 5 Bücher Mose, Pentateuch, also auch 5, in diesem Fall 50 Tage nach. Wonach 50 Tage? Also ich kenne Geburtstag ist meistens 9 Monate nach. Das ist Geburtstag. Ja, aber das hat eine Bedeutung, das ist wirklich wichtig, dass wir es verstehen. 50 Tage nach was? War vor 10 Tagen, glaube ich. Fast. Passafest, genau, ist ein jüdisches Fest, gehört zu einem der Hauptfesten und parallel zum Pfingstfest oder das Pfingstfest aus dem Griechischen hat aber auch eine jüdische Bedeutung, es ist das Shavuot oder Shavuot-Fest, ist einer der Hauptfesten, das wird in 2. Mose 34, 22 beschrieben. Ich lese ganz kurz vor, dass wir das einmal kurz verstehen, 2. Mose 34. Vers 22. Auch das Wochenfest, das Fest der Erstlinge der Weizenernte, soll zu feiern. Ferner das Fest des Einsammelns und die Wende des Jahres. Also das Wochenfest ist ein Befehl, das sollst du feiern. Das hat eine Bestimmung, das hat einen Grund, da werde ich nachher noch das Ganze abrunden oder versuchen, das abzurunden. Die Juden feiern das Fest, also das Wochenfest, 50 Tage, also 7 Wochen wären es eigentlich und der eine Tag danach, nach dem Tag, kommen wir auf 50 Tage, das Wort Pentakoste, ganz genau. Danke, Eugen. Außerdem verbinden die Juden dieses Fest mit der Offenbarung der Tora, beziehungsweise die 10 Gebote, das zweite Mal, als Gott die 10 Gebote dem Volk gab. Und ich stelle mich die Frage, wenn es ein Fest gibt, dann muss es einen Grund haben. Ja? Niemand feiert Geburtstag ohne Geburtstagskind, korrekt? Macht doch keinen Sinn.
Doch, Weihnachten feiern die meisten ohne Geburtstagskind.
Ja, okay. Finden wir Weihnachten in der Bibel? Kann ich auch provokant fragen, aber darum soll es erstmal nicht gehen, nein. Wir haben als wahre Gemeinde natürlich einen Hintergrund, wir feiern es. Der Spiegel sagt, das Pfingstfest ist nach Weihnachten und Ostern das drittwichtigste Fest der Christen. Ich würde fast sogar sagen, das ist einer der wichtigsten Feste. Aber das ist, kann man sehen, wie man will. Wichtig ist, dass wir eine Bedeutung haben, denn wenn es ein Fest gibt, dann hat das eine Bestimmung, hat das einen Grund. Nämlich die Geburtsstunde der Gemeinde. Was mich auch ein bisschen erstaunt hat, als die Gemeinde gegründet worden ist, die Gemeinde entstanden ist, dann waren da nur Juden anwesend, beziehungsweise die Bibel nennt das Proselyten, das heißt Menschen, die sich dem jüdischen Glauben zugewandt haben, weil die da die Hoffnung gesehen haben, weil die was erkannt haben und sich damit vielleicht besser identifizieren konnten. Bevor wir das aber aus der Apostelgeschichte lesen, möchte ich gerne einen Abschnitt lesen aus Jesaja 46 von 2 bis 13 und da einfach mal einen Blick auf den werfen, der dieses Fest oder ins Leben gerufen hat, beziehungsweise warum das alles passiert und denjenigen vorstellen, der mit am meisten zu tun hat, nämlich Gott. Jesaja 46 von Vers 2 bis 13. Von Vers 3 bis 13. Hört auf mich, Haus Jakob und der ganze Überrest des Hauses Israel, die ihr von Mutterleib an mir aufgeladen, von Mutterschoß an von mir getragen worden seid. Auch bis in euer Greisenalter bin ich derselbe und bis zu eurem grauen Haar werde ich selbst euch tragen. Ich habe es getan und ich selbst werde heben und ich selbst werde tragen und werde erretten. Mit wem wollt ihr mich vergleichen und gleichstellen und mich ähnlich machen, dass wir uns gleichen? Sie, die Gold aus dem Beutel schütteln und Silber auf der Waage abwiegen, dingen einen Goldschmied, dass er einen Gott daraus macht. Sie beugen sich, ja, sie werfen sich nieder. Sie heben ihn auf die Schulter, tragen ihn umher und setzen ihn nieder an eine Stelle. Und er steht da. Von seinem Platz weicht er nicht. Auch schreit man zu ihm, aber er antwortet nicht. Hilft ihm nicht aus der Not. Denkt daran und ermahnt euch, nehmt es wieder zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Gedenket des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Der ich den Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es geredet, ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet, ja, ich führe es auch auf. Hört auf mich, ihr Trotzigen, die ihr fern seid von Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht fern. Und mein Heil zögert nicht. Und ich gebe in Zion Heil für Israel meine Herrlichkeit. Ja, also ein tiefgreifender Text für mich. Ich habe den gestern ein paar Mal gelesen. Und ich finde es genial. Und hat den heute Morgen noch erwähnt. Ratschluss oder Weisheit Gottes. Was verbirgt sich dahinter? Und darum soll das gehen. Und im Gedanken, ob die Gemeinde nun ein Plan B ist oder nicht, ist das vielleicht ein Fehler von Gott mit Israel, die sich abtrünnig waren, die sich Götzen gebaut haben, die sie von einem Platz zum anderen getragen haben und dann gemerkt haben, es bringt gar nichts, oder die haben es nicht gemerkt, die haben sich aber erhofft, dass das trotzdem was bringen würde, toten heidnischen Götzen hinterher zu laufen. Und wir finden hier in Vers 9 und 10, wie Jesaja erwähnt, Gott, der von Anfang da war, der von Anfang an bekannt war unter den Menschen, er verkündet hier seinen Ratschluss. Es gibt keinen Gott neben ihm. Gott schreibt mit Israel Geschichte. Gott gibt ihnen einen Bund, er gibt die 10 Gebote, Feste. Wir lesen jede Menge Feste, Pflichtfeste, Hauptfeste, die man feiern sollte, die für uns als Gemeinde, als Christen vielleicht nicht die Bedeutung haben, aber beim Pfingstfest und dem Schavutfest, da habe ich eine Parallele entdeckt, die ich dann gerne ein bisschen erklären möchte. Gott hat einen Ratschluss und per Definition Ratschluss ist ein überlegte Entscheidung oder eine überlegte Idee, sag ich mal so. Der göttliche Ratschluss ist ein göttlicher Beschluss, auch eine Definition. Gott hat das bestimmt. Es wird so gemacht, es ist ein Fakt. Und in 1. Korinther 10 kann man einen Text lesen, warum, was Israel gemacht hat. Oder vielleicht erwähne ich es ganz kurz mit Stichpunkten. Ich kenne es nicht auswendig. 1. Korinther 10. Nur als Beispiel. Wo wir als Christen kurz in Erinnerung gerufen werden, dass wir nicht in Unkenntnis darüber sind, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren. Alle sind durchs Meer gegangen. Alle sind auf Mose getauft. Alle haben dieselbe geistliche Speise gegessen. Den geistlichen Trank getrunken. Aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Und jetzt kommt es in Vers 5, an den meisten von ihnen aber hatte Gott keinen Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Vers 11, all dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Ja, wir leben als Gemeinde, es ist eine Heilszeit, das letzte Zeitalter bis zur Wiederkunft Christi. Das ist, was Israel erlebt hat, ist ein Vorbild, es ist auch eine Ermahnung. Es ist auch am besten, ich kann von jemand lernen, der schon hingeflogen ist. Besser kann ich gar nicht lernen, als wenn ich selber die Stufe runtergehe und fliege nochmal hin. Apostelgeschichte 2, 1 beginnt, als das Fest der Wochen oder als das Ende der Woche erfüllt war. Dieser 50. Tag. Apostelgeschichte 2,1 ist auch eine interessante Parallele, wie Gott hier einsteigt mit dem Text. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und die Bibel spricht oft davon, wenn die Zeit erfüllt ist, wenn die Zeitspanne erreicht ist oder abgeschlossen ist und so weiter. Und erfüllt geht nur, wenn das vorher bestimmt worden ist. Zum Beispiel, ich sage meinen Kindern, ihr räumt das Zimmer auf, in 10 Minuten komme ich hoch und gucke mir das Ganze an. Und dann wissen die, es geht los, die Uhr läuft. Und erfüllt ist nach diesen 10 Minuten, ich gehe hoch und gucke mir das Ergebnis an. Entweder es befriedigt mich oder das Ergebnis enttäuscht mich. In diesem Fall ist der Tag des Pfingstfestes erfüllt, abgeschlossen und dann passiert was. Und Jesus hat das versprochen, er hat gesagt, bleibt in Jerusalem, bleibt hier, wartet, ich sende den Heiligen Geist. Und jetzt, genau an diesem Tag, ist die Zeit erfüllt. Petrus fängt hier an zu predigen, hat Willi heute vorgelesen, 3000 Menschen. Ja, wir machen uns Sorgen um den nächsten Raum, dass wir auf 100 vielleicht kommen, 150 Leute. Vielleicht bauen wir gleich für 3000. Ja, das ist, also diesen Glauben muss man erstmal haben. Petrus spricht und was passiert, das kann er gar nicht steuern. Er macht das, was Jesus ihm aufgetragen hat, er predigt. Und hier finden wir den Ratschluss Gottes. Gott hat das gewollt, dass die Gemeinde gegründet wird. Er hat Jesus vor Beginn der Welt, vor Grundlegung der Welt auserwählt als Opferlamm, um eine Braut, hat Willi schon gesagt, eine Braut zu schaffen für seinen Sohn. Ich lese noch 2 Stellen vor, Psalm 33, 11. Psalm 33, 11. Der Ratschluss des Herrn hat ewig Bestand, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Also hier ist ein göttlicher Beschluss, der hat Bestand, der wird sich nicht wöchentlich ändern, der wird sich nicht jährlich ändern, der hat von Geschlecht zu Geschlecht hat er Bestand. Was Gott sich ausgedacht hat, was er beschlossen hat, das wird eintreffen. Epheser 3, wie letztes Mal ganz in der Predigt schon ganz kurz erwähnt, eine der Stellen, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Epheser 3. Wo Paulus sagt, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächtigen in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Er hat einen Beschluss, er hat einen Vorsatz, er gründet die Gemeinde, um zu zeigen, die unendliche Weisheit. Und das, wenn man sich das vorstellt, dass du ein Teil davon bist, von Gottes genialem Beschluss und seiner genialen Idee, und genau an Pfingsten, wird er nachher ein bisschen drauf kommen. Und das lässt uns Gottes Weisheit, Gott seinen Ratschluss erkennen. Im Alten Testament war der Heilige Geist durchaus bekannt, ja, die Gemeinde jedoch nicht, das war ein Geheimnis, damit konnten die Leute nichts anfangen. Sie sprachen da gar nicht drüber. Jesaja hat das zwar angekündigt, dass jemand sterben wird, jemand leiden wird, aber was für einen Hintergrund das hatte, das war als Gemeinde als solches unbekannt. Aber die Gemeinde wurde bestimmt, es war kein Plan B oder kein verbesserter Plan A, denn wenn wir die Bibel lesen, dann erfahren wir, wie Gott funktioniert, beziehungsweise die Eigenschaften von Gott, und Gott ist kein Reparierer. Also ich bin auch aus dem plattdeutschen Hintergrund und es ist für mich kein Problem, wenn irgendwas kaputt ist, ich repariere das irgendwann. Ja, da kommt da eine Schraube rein oder da kommt ein Flicken auf dem Reifen, das hat man so an sich. Wenn wir Gott kennenlernen, dann erfahren wir, dass er niemals repariert, er macht neu. Das bezeugt an mehreren Stellen, ich mache es neu, wie ich schaffe was Neues, eine neue Kreatur. Er flickt nicht rum. Und die Gemeinde ist kein verbesserter Plan A, sondern die Gemeinde ist Plan A. Und er fängt mit der Gemeinde an, ein neues Zeitalter zu beginnen, die Heilszeit der Gemeinde, zu der du und ich gehören. Jetzt ist die Frage, warum sind da nur Juden? Das ist interessant, das ist mir aufgefallen, warum sind da nur Juden? Ich dachte immer, Gemeinde sind noch Heiden aus den Nationen, aber da kommen wir jetzt gleich zu. Gott hat, beziehungsweise Jesus hat den Jüngern oder den Aposteln einen Missionsbefehl gegeben. Das lesen wir in Matthäus 10, das war der erste Missionsbefehl und er sagt ihnen, in Matthäus 10, Vers 5. Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach: Geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Also die Apostel hatten ganz klar die Aufgabe, geht zu den Verlorenen aus dem Hause Israels. Das, was in Jesaja zum Beispiel auch gesprochen worden ist, der Überrest des Hauses Israels, des Hauses Jakobs, die hatten ganz klar die Aufgabe, zum Verlorenen des Hauses Israels zu sprechen, zu den verlorenen Schafen. Auch ein Bild, Jesus als Opferlamm, hat auch was mit Schaf zu tun. Das ist der erste Befehl an die Apostel. Nach der Auferstehung, nach Pfingsten, spricht Gott, nach Himmelfahrt, spricht Gott in Matthäus 28 zum Beispiel, geht hin in alle Welt und predigt in Judäa, Samarien, bis an Ende der Welt. Und kurz vor seiner Himmelfahrt sagt er sogar, als letzten Befehl, geht hinaus in alle Welt. Und das ist das, was die Aufgabe, die wir als Gemeinde haben, die deutet raus, geht hin in alle Welt. Denn dafür ist Jesus gekommen. Der Ratschluss Gottes war, Jesus als Opferlamm, als einziger Mensch, ohne Fehler, ohne Tadel, ohne Flecken, ohne Runzeln, zubereiten als Opferlamm, das Passafest. Also wenn man die jüdischen Feste so betrachtet, was die für Bedeutung haben für uns als für Parallelen, das ist einfach erstaunlich. Und das war ganz klare Vorhersehung, Jesus zu opfern zur Errettung der gesamten Welt. Obwohl die Juden das nicht wahrgenommen haben, die Juden haben versagt in dem, den Nationen zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Es gibt nur einen Gott, das sind die klicklich gescheitert. Aber Gott kommt definitiv zum Ziel und dafür gebraucht dann die Gemeinde. Es ist ein Plan. Apostelgeschichte sagt, dass die Verfolgung kam, ja, Stephanus, der erste Märtyrer, die Gemeinde hat sich zerstreut, die sind alle, haben sich verteilt. Und nach dieser Situation, in Apostelgeschichte 8 geht das weiter, da beginnt die Gemeinde Frucht zu bringen. Die Gemeinde, da bewegt sich was. Apostelgeschichte 8 von Vers 4 und 5. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. 8 zum Beispiel, Vers 8, es war große Freude in jener Stadt. Denn die haben nicht einfach nur irgendwas gemacht, weil Gott das so wollte, weil Jesus das befohlen hatte. Es hatte eine Auswirkung und das war ganz wichtig. Wenn Jesus kommt, es gibt Freude. Ja, es gehört Arbeit dazu, keine Frage, aber das Ergebnis ist, es ist Freude. Petrus ging später dahin, die haben mitgekriegt, in Samaria, der unreinen Nation, da hat sich jemand bekehrt und die gingen dahin. Sie legen die Hände auf, die Leute bekommen den Heiligen Geist. Und wenn wir aus der Geschichte wissen, hat der Danny, glaube ich, letztes Mal erwähnt, dass die Samariter und die Juden, die waren nicht gut zu sprechen. Die haben sich nicht vertragen, sie galten als unrein, sie durften keine Gemeinschaft haben, das haben die nicht gemacht. Und auf einmal funktioniert das. Das ist doch klar, weil Gott hat das vorhergesehen. Und was Jesus gesagt hatte, waren nicht einfach nur irgendwelche leeren Worte, einfach nur kurz motiviert, mach es ruhig und guck mal, was passiert. Nein, Jesus will, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, laut Timotheus. Und er führt seinen Ratschluss aus. Jesus kann bestimmen in Jesaja, dass im Osten ein Mann kommt oder dass der Vogel von A nach B fliegt. Das kann er einfach bestimmen. Warum? Weil er es einfach so beschlossen hat. Natürlich wird hier auch Opfer gebracht. Ne? Man muss überwinden. Also das sind Menschen, die Samariter. Ja, ich kann schlecht vergleichen, aber jeder muss sich einfach selber mal die Geschichte durch den Kopf gehen lassen und sagen, er kennt bestimmt einen Menschen oder eine Gruppe, zu der er nicht hin möchte. Und das kostet Überwindung. Wenn ich so an Sarsch und Carissa denke, die Missionare, die jetzt in Indonesien sind, das kostet Überwindung. Also ich verfolge das Ganze so ein bisschen auf Facebook und wenn ich sehe, dass auf einmal kein Licht da ist oder Krankheit und die können nicht zum Arzt gehen und so weiter, das sind Entbehrungen, die sie auf sich nehmen müssen. Und warum machen die das? Ist das dein eigener Wunsch? Nein, die gehorchen Gottes Missionsbefehl. Das finde ich wunderbar. Die Bequemlichkeit muss weichen, in andere Gebiete zu gehen. Es kostet Zeit, Materialeinsatz, Frust, ja. Die Menschen bekehren sich vielleicht nicht sofort. Der manch einer kommt vielleicht ein Jahr, zwei Jahre zur Jungschule, zur Teenie, zur Jugendstunde. Er wird alt, bekehrt sich vielleicht am Ende. Und wir fragen uns, warum so lange? Gott, du willst doch, dass wir Frucht bringen. Warum dauert das so lange? Wichtig ist, dass du es machst. Dass du den Menschen das sagst, was Gott dir mitgegeben hat. Was die Apostel den Jüngern gesagt haben, den Nachfolgern, das sagen die den Menschen weiter. Und Apostelgeschichte 9, 31. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Juda und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist als Tröster. Wenn du frustriert bist, es klappt nicht, es funktioniert nicht, ich versage, der Heilige Geist tröstet. Denn wenn Gott dir was versprochen hat, dann kannst du glauben, es wird funktionieren. Und wenn es nicht sofort passiert, dann tröstet er dich so lange. Er ist ein Beistand. Du bist nicht alleine. Du kannst dich immer auf Gott berufen. Immer wieder. Und Petrus hat sich in dieser Zeit als der Entstehung der Gemeinde als Schlüsselfigur bewiesen. Das haben wir gelesen in der ersten Predigt. 3000 Menschen wurden zugefügt. In Samarien kommt Freude auf. Petrus und geht dahin mit seinem anderen Jünger, legen die Hände auf. Es herrscht Freude. Jesus sagte, es wird besser sein, wenn er gegangen ist. Und das passiert dir. Er lässt uns nicht alleine. Apostelgeschichte 10 geht weiter mit Cornelius, der aus den Nationen gläubig geworden ist. Auch hier ist wieder Petrus eine Schlüsselfigur. Und lese ich auch mal den Text aus Apostelgeschichte 10, von Vers 39 bis 43. Wo er dem das erklärt. Und er sagt, wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen. Uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Auch hier wieder, er hat uns befohlen zu predigen, nicht nur einfach zu predigen, sondern eindringlich zu bezeugen, dass er der Richter der Lebenden und Toten ist. Und da fiel mir eine Stelle ein aus Offenbarung 20, letzte, wo gerichtet wird, die Lebenden und die Toten. Das heißt, der Ratschluss Gottes, er lässt Jesus auf die Welt kommen, lässt Jesus sterben, lässt die Apostel ihm Befehl geben, ausdrücklich jedem Menschen diese Botschaft zu bringen. Und warum? Weil am Ende die Lebenden und die Toten gerichtet werden. Aber dann ist es zu spät. Da empfängt der Mensch nur, was er bis dahin geglaubt hat oder auch nicht. Und die Menschen können durch die Gemeinde erkennen, was da passiert ist. Was hat Gott vorgehabt? Das Geheimnis ist gelüftet. Die Gemeinde ist da und wir sollen das jedem bezeugen. Das ist ein Aufruf, eindringlich. Und wir lesen auch hier den Ratschluss von Anfang bis zum Ende, wo das Gericht da stattfinden wird, wo die Toten und Lebende gerichtet werden. Die Gemeinde kriegt das nicht mit, die ist vorher schon weg. Aber die Gnadenzeit geht definitiv im Zeitalter der Gemeinde. Und das ist wichtig, dass wir das den Menschen weitergeben. Ja, nun Paulus macht das, Petrus macht das. Er geht hin zu den Samaritern, er geht hin zu einem Hauptmann, zum Cornelius. Er kommt wieder und in Judäa sind noch die Gläubigen versammelt. Und die stellen dann zur Rede, wie er das sein kann, dass er auf einmal zu den Unreinen geht, zu den Samaritern, was das denn soll und so weiter. Interessant, die einen gehen raus, kommen wieder, müssen sich erklären, warum die das machen. Statt sich zu freuen, dass da Freude ist in den Städten, dass da Friede, Einheit ist, stellen sie erstmal zur Rede. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber Paulus erklärt das ihnen. Er regt sich nicht auf, er erklärt ganz genau, was hat Jesus ihm gesagt, was hat er geträumt, was passiert ist und das Ergebnis. Und die Gemeinde in Jerusalem ist beruhigt. Und sie erkennen, Apostelgeschichte 11, Vers 18. Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Ja, die Gemeinde erkennt, hier, der Missionsbefehl hat Wirklichkeit. Das ist nicht nur einfach irgendwas gesagt worden, sondern es funktioniert. Die ganze Welt, alle Nationen, du und ich aus den Heiden, sollen gerettet werden, wenn wir an Jesus Christus glauben. Die Gemeinde. Israel hat versagt, Israel hat das nicht erreichen können, aber Gott flickt es nicht, sondern Gott hat auch die Nationen zum Heil bestimmt und gibt ein paar Anweisungen. Ich möchte das aus Petrus lesen. Wir springen heute ein bisschen rum in der Bibel, aber das sind Dinge, die Gott ausspricht. Und wenn wir seinen Ratschluss verstehen wollen, dann lassen wir am besten Gott selber reden. Petrus 1, Vers 23. Und noch wieder ein Bezug zu dem Fest. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und hier habe ich dieses Wort, diesen Samen, der, wir erinnern uns an Jesus, wo er es spricht, es muss erstmal was sterben, bevor es geboren wird. Und dieser Weizen muss erst im Boden sterben, damit es Frucht bringt. Und wenn wir dieses Weizenfest haben, dieses Schavutfest, wo die Juden das, die Erstlinge aus den Weizen feiern, der Weizenernte, dann ist das ein, also ich finde das ein wunderbarer Zusammenhang, wenn Petrus hier von Samen spricht, von dem Weizenkorn, der stirbt, dann Frucht bringt und im Verhältnis zu den Samaritern, die Erstlinge in Samarien, dann die Ersten, der Cornelius, der Erstling aus den Heiden, wie die Ernte eingefahren wird. Und wir merken, wie die Gemeinde hier, oder die Gemeinde der Anfang der Weizenernte ist. Ich will es mal so umschreiben, der Anfang der Ernte, wo aus den einzelnen Gruppen, die Jesus befohlen hat, wo Menschen wiedergeboren wird, aus einem lebendigen Samen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Es ist klar, es ist lebendig und bleibend, er hat das bestimmt, es wird nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte nicht. Das hat beschlossen, das hat göttlichen Bestand und es lässt er der Gemeinde hier spüren, erleben. Und er gibt uns auch gleich eine Anweisung als Gemeinde. Kapitel 2 geht gleich weiter. Legt ab die Bosheit, allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr so durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommen als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott annehmbar durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift erhalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, wird nicht zustande werden. Ja, das Heil aus Zion. Jesus war vorherbestimmt. Er ist der Eckstein und du kannst dich entscheiden, ob du dich bauen lässt oder auch nicht. Geistliche Schlachtopfer. Die Juden fallen, würden auch gerne heute noch einen Tempeldienst die Opfer bringen. Aber für uns ist es nur eine Parallele, eine Symbolik, was die Juden feiern mussten. Wir feiern die im geistlichen Sinne. Jesus als Opferlamm. Wir haben es heute wieder im Abend mal bewiesen. Wir müssen kein Tier opfern. Wir müssen kein Rind irgendwie zum Altar bringen. Oder wie auch immer, diese Feste feiern. Wir feiern sie geistlich. Denn Jesus war das Opferlamm für dich und mich. Und du kannst Geburtstag feiern. Es hat eine Bestimmung. Vers 11 und 12, Kapitel 2, weiter. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierde, die ihr gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Wir sind aufgerufen, das, was wir erlebt haben, den Wandel unter den Nationen, unter den Menschen, die Gott noch gar nicht kennen, die Gott gar nicht erkennen, nicht an ihn glauben, dass wir den Wandel gut ausführen. Und das kann man als Gemeinde vor Ort, so wie hier eine Ortsgemeinde, nur ein Teil der universellen, weltweiten Gemeinde, das kann man gut machen. Wir feiern das Abendmahl, weil Menschen, die dabei sind, unsere Kinder gucken zu, die erfahren und lernen die Bedeutung kennen. Wenn wir jetzt wieder nochmal zurückkommen zu Pfingsten, dem Schavutfest, dann haben wir ein wunderbares Bild. Die Juden feiern das Schavutfest, das Pfingstfest, unter anderem die Erstlinge der Weizenernte, und die Gemeinde Jesus beginnt zu ernten. Und das ist die Gnadenzeit. Die Menschen kommen zu Jesus Christus durch die Botschaft, weil Gott lebendig macht. Er repariert das nicht, er macht das wirklich neu. Und immer wenn ein Weizenkorn geboren wird, beziehungsweise eine Ernte eingefahren wird, muss erst was sterben. Es ist nicht der gleiche Korn, der oben rauskommt, es muss einer sterben, um die Frucht zu bringen. Das hat Jesus Christus gemacht, den wir heute verherrlichen, an den wir heute gedenken. Die Gemeinde ist deshalb für mich kein Plan B, denn Plan B würde bedeuten, dass Gott es repariert, dass Gott seinen Ratschluss korrigieren musste, dass er eingreifen musste. Aber wenn wir Gott kennenlernen in der Bibel, dann haben wir einen Anfang, wir haben ein Ende und alles da drin ist ein wunderbares Zeitalter. Und dieses Zeitalter der Gemeinde, den Geburtstag der Gemeinde, dürfen wir heute wirklich feiern als Gottes Ratschluss. Und das will ich euch gerne mitgeben als Gemeinde. Als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Als die Zeit des Pfingsten erfüllt war, sandte er den Heiligen Geist. Und er verspricht, wenn die Zeit erfüllt ist, die nur er kennt, dann wird er uns als Gemeinde abholen. Und dazu sollen wir uns vorbereiten, die Zeit gut nutzen, Frucht zu bringen, Menschen einladen, jeder auf seiner Weise Opfer bringen, auch wenn das Mühe kostet, Not kostet, Entbehrungen. Pauls schreibt ganze Bücher davon, was das ihn gekostet hat. Und das ist einfach ein Mut machen an so einem Geburtstag, an einem Geburtstagsfest. Man konzentriert sich auf einen, nämlich auf das Geburtstagskind und auf den Grund des Geburtstagsfestes, auf den Grund, nämlich unseren Schöpfer, Gott, der Jesus Christus auf die Erde geschickt hat und uns einen Grund gegeben hat, zu feiern. Amen.